Ich bin der Tobias, ich bin Teil von dem Predigerteam und wir befinden uns ja in einer Predigtreihe. Die hat die Völke letzte Woche gestartet mit dem Titel Mit dem Kopf im Himmel, den Füßen auf der Erde und dem Herzen bei den Menschen. So, und heute soll es also ein bisschen weitergehen so an der Stelle. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich noch einmal kurz beten. Jesus, ich bete sehr darum, dass wir nicht nur ein oder mehrere Bibeltexte anschauen und ein offenes Herz, damit dein Wort und diese Predigt auf einen guten Boden fällt und in einen guten Boden fällt und viel Frucht bringt. Amen. Gut. So, dann möchte ich gerne mit dem Bibeltext anfangen. Der ist genau, da steht schon in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Da heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jo. Also, ich dachte mir, vielleicht sage ich ein bisschen was zum Weinberg und zum Weinanbau. Zum einen erstmal ist Weinanbau oder die Weinpflanze selber die älteste Kulturpflanze der Menschheit. Das haben Historiker, glaube ich, hervorgebracht so. Und diejenigen, die sich an den Anfang der Bibel erinnern, denn der hat nach der Sintflut den ersten Weinberg angepflanzt und hat den Wein natürlich auch genossen. Vielleicht auch ein bisschen zu viel davon, ja, mag schon sein, aber Wein war wirklich in vergangenen Zeiten quasi wie ein Grundnahrungsmittel. Es gab ja viele Sachen, an die wir uns heute wie selbstverständlich gewöhnt haben, gab es ja so nicht. Ja, und wenn man Wasser getrunken hat, dann war das Problem bei einfach schlichtem Wasser, dass da Keime drinne waren. Und das ist beim Wein eben nun mal nicht der Fall. Das tatsächlich war in der Vergangenheit Wein gesünder als Wasser. Zumindest, wenn das Wasser ein bisschen gestanden hat. So, der Wein da, Wein, wenn der ein Jahr alt war, dann war der schon sehr alt. Also lagerfähig war gutes Land für den Weinanbau, denn Israel hat gute Böden und gleichzeitig das passende Klima dafür, also genug Sonne, aber eben auch in den richtigen Abständen genug Regen und Feuchtigkeit. Und grundsätzlich ist so ein Weinstock durchaus in der Lage, sehr tiefe Wurzeln zu haben. Das heißt, gelesen habe ich was von Wurzeln, die bis 4 Meter tief in die Erde gehen. Ich meine, dass es inzwischen sogar Weinstockpflanzen gibt, die haben noch tiefere Wurzeln. Aber gut, ja, also für den Sommer ist das natürlich sehr, sehr wichtig, um da dann noch Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen zu können. Nun muss man auch wissen, der Weinstock ist faktisch die entscheidende Pflanze, die mehrjährige Pflanze mit den Wurzeln. Und aus dem Weinstock wächst heraus die Rebe. Das ist der einjährige Teil, sage ich mal, der wächst und daran sind dann auch die Trauben. So, das Ganze braucht aber doch nennenswerte Pflege und vor allen Dingen auch im Herbst wird von der Rebe der allergrößte Teil tatsächlich wieder zurückgeschnitten. Dann ist das nicht so gut für ihn, denn dann verwildert quasi der Weinstock. Das heißt, das ganze Pflanzenwachstum ist zwar schön, aber es geht nicht mehr in die Früchte, in die Trauben hinein. Die Fruchtqualität leidet und die Energie geht halt einfach irgendwo anders hin. Ja, das nicht mehr in die Trauben. So, das ist zum einen wichtig, zum anderen ist auch wichtig, der ganze Weinberg braucht Pflege, denn die Weintrauben sind ja nicht nur für uns Menschen interessant, sondern sie sind eben auch für wilde Tiere zum Beispiel interessant. Also baut ein guter Weinbauer dann sicherlich eine Mauer drumherum, damit eben keine wilden Tiere kommen. Und dazwischen muss man auch schauen, dass Dornen und Disteln sich nicht überhand nehmen. Sonst funktioniert das mit dem Weinanbau eben auch nicht so richtig. Und das kann man natürlich jetzt so ganz direkt auf unser Leben übertragen. Also Dornen und Disteln haben wir auch in unserem Leben. Und wenn wir die nicht einschränken, dann ist das nicht so gut für uns. Aber gut, also und die Rebe ist der Träger der Frucht. So. Und dann schauen wir uns einfach mal ein paar Verse ein bisschen näher an. So, Vers 1, da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und in Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Damit ist, sag ich mal, die Rollenverteilung einigermaßen eindeutig. Also Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weinbauer und wir sind die Reben, diejenigen, die die Frucht tragen. So, und wenn man dann ans Ende springt, an den Vers 8, da heißt es dann, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. So, reiche Frucht heißt viel Frucht und da sehe ich jetzt persönlich sozusagen die Versuchung, so eine kleine Abkürzung zu gehen in dem Ganzen und zu sagen, ja, also, ja, Gott wird Frucht. Na? Gott will Frucht sehen. So, und naja, also ich meine, letzte Woche hat Fülke ja gepredigt über Martha und Maria und dass das jetzt doch sehr wichtig ist, auch an den Füßen von Jesus zu sitzen und so. Und ja, wenn das so ist, wie ich das jetzt vorgelesen habe, dann muss man ja feststellen, also eine Woche zu den Füßen von Jesus sitzen, das müsste ja jetzt einmal reichen. Ja, also schaut euch um. Ja, hier in der Gemeinde ist ja schon viel zu tun. So, draußen ist noch viel mehr zu tun. Ja, also ich meine, ja, die Karwoche beginnt ja jetzt, morgen ist Palmsonntag und zu Ostern kann es ja nicht nur um Ostereier und Osterdekoration gehen oder so, sondern da geht es ja auch noch um ein bisschen mehr. Und es gibt eine Menge Menschen, die kennen die Hoffnung, die wir haben, die kenne ich ja noch gar nicht. Ja, und da sind wir ja wohl in der Pflicht, nicht einfach nur rumzusitzen und ja, sondern rauszugehen und Frucht zu bringen. Könnte man auf diesen Gedanken definitiv kommen? So, mir ist dann in dem Ganzen eingefallen, jemand hat mir mal gesagt, das Gute ist der größte Feind vom Besten. Also hier tätig zu werden in der Gemeinde oder auch die gute Botschaft weiterzugeben, so wie das zum Beispiel ja auch Chrissy jetzt gerade gesagt hat oder auch andere, ja, Janna es quasi so vorlebt, dass es ganz automatisch fast schon bei den Leuten ankommt. Ja, das ist das eine. Aber gucken wir doch nochmal ein bisschen in den Text näher rein. So, also das ist definitiv gut so, damit ich das nicht falsch ausdrücke. Natürlich, das macht ihr absolut richtig. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen weiter reingucken in den Text. Da heißt es im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab, eine Rebe aber, die Frucht trägt, zu Vers 6 springen, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt, die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Na, das ist ja jetzt schon mal ein bisschen sperrig, würde ich sagen. Denn das heißt ja, wenn das mit dem Fruchtbringen bei euch nicht so klappt, ja, dann werdet ihr weggeworfen, ihr verdorrt und werdet am Ende verbrannt. Hört sich nicht gerade attraktiv an. Ja, und ich meine, das ist der, in dem Text steckt aber ja auch der maximale Kontrast, wenn man sich den Vers 5 anguckt, da heißt es denn, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Also das genaue Gegenteil. So, und um dem Ganzen jetzt noch einen draufzusetzen, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. So, und jetzt denke ich, es hat ganz viel, auch den letzten Vers, jetzt mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich auslege und sage, okay, ich habe im Kopf einen eher strengen, strafenden Gott, dann kann ich das auch so lesen. Ja, also da steht ja, ich kann bitten, was ich will, eure Bitten werden erfüllt werden. Ah, funktioniert bei mir nicht. Es werden einfach nicht alle Bitten erfüllt. So, dann kann ich daraus schließen, dann hat das wohl mit dem in Jesus bleiben nicht so ganz funktioniert. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann ist wieder das, was da, ja, was in Vers 6 stand, ne? Also, unfruchtbar wird weggeworfen, verdorrt und verbrannt. Und ist nicht gerade attraktiv. Ja, das wäre jetzt auch wirklich der falsche Zeitpunkt, jetzt den Gottesdienst zu verlassen. Aber was ich sagen will, ist, es hat ganz, also die Art, wie wir an die Bibel herantreten, es ist quasi immer so, dass wir eine bestimmte Bibel lesen. Und das prägt natürlich auch, wie wir sie dann verstehen. Das hat einen großen Einfluss darauf. Und es ist auch leider, fand ich sehr enttäuschend, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wir haben immer eine Brille auf, wenn wir die Bibel lesen. Ja, wir haben immer eine bestimmte Denkweise, die wir aus unserer Erziehung, aus unserer Gesellschaft mitnehmen. Und die Art und Weise, wie wir denken, ist oft ein wenig, oder nicht nur ein wenig, sondern deutlich anders als diejenigen hatten, als sie das geschrieben haben, diese biblischen Texte. So, okay, aber was wir schon festhalten können, glaube ich, an der Stelle, ist, dass mit so ganz einfach ist es nicht, wir können die Früchte eben nicht selber machen. Das funktioniert nicht so richtig gut. Und im Grunde genommen ist das genau das Gleiche wie auch schon mit unserer Errettung. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen so ein bisschen auch nochmal mit evangelischer Theologie beschäftigen müssen. So, und da taucht dann wieder die Gedanken der Reformation, kommen da alle wieder raus. Ja, erretten. Das ist egal, was wir tun, wie viel wir auch leisten, wie viele gute Werke wir tun. Es reicht einfach nicht. Diese Situation kann nur einer ändern, nämlich das kann Gott nur selber tun. So, und das ist ja letztlich auch das, was wir zu Ostern feiern. Ja, Jesus gibt sich hin, ja, und bringt das Opfer, das wir nicht bringen konnten. So, und mit diesem Opfer ist aber auch verbunden, ja, dass Gott uns auffordert, dieses Geschenk, das er uns macht, anzunehmen. Und zu dem Geschenk gehört eben auch nicht nur unsere Errettung und das war's dann. So, das war nämlich meine Theologie, sag ich mal, oder mein Glaube früher. Ja, schön, Jesus ist für mich gestorben, dann kann ich ja jetzt machen, was ich will. Aber so hat sich das Jesus natürlich nicht gedacht. Ja, und er möchte ja, dass wir ein fruchtbares Leben uns das geben, ja, was wir nicht selber haben. So, und das finden wir auch vom zweiten Petrusbrief. Die darfst du, ja, da ist sie, sehr gut, genau. Also, Petrus 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Das reicht mir eigentlich schon. Ja, Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Es ist also schon da. Es ist mehr unsere Aufgabe, dieses Geschenk auch anzunehmen. So, gut. Schauen wir nochmal auf den Vers 8. Da habe ich nämlich beim Vorlesen heimlich eine Kleinigkeit weggelassen. So, da heißt es, wenn man das so richtig vorliest, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. So, also das geht auch darum, Jünger Jesu zu sein. Und Jünger Jesu zu sein heißt Nachfolger zu sein, von ihm zu lernen. Das war schon in der damaligen Zeit was Besonderes. Nicht jeder konnte, ja, gut. Schauen wir noch, um was für Früchte geht's denn eigentlich? Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, darüber zu reden. So, da ist mir als erstes mal ein Bibelvers aus dem Galaterbrief eingefallen, Kapitel 5, Vers 22. Genau, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So, und ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, die letzten zwei Sachen waren, okay, stimmt, ich sehe das gerade auch auf dem Monitor. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung sind Teil irgendwie von Vers 23 dann geworden. Und deswegen endet der Vers gerade mit dem Komma da auf dem Beamer oder auf unserem Fernseher. Ja, aber sei es drum, je länger also diese Liste ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, je länger so von oben. Ja, das ist einfach so. Deswegen, es reicht ja schon, bleiben wir einfach bei dem ersten Punkt. Ja, Liebe, das ist ja auch unser Claim. Ja, Vineyard Köln, wir lieben. So, und zu echter Liebe braucht es natürlich eine reife Persönlichkeit. Und wenn wir uns die Apostel anschauen, dann sehen wir, naja, die hatten da ja, als sie berufen wurden, wirklich noch sehr viel Potenzial. Und das Tröstliche dabei ist, das ist bei mir nicht so viel anders. Und ja, und ich glaube, das spielt auch fast gar keine Rolle, ob wir schon seit 50 Jahren Christ sind oder erst seit 50 Minuten. Wir haben alle noch da, in der Liste, die wir da sehen, da haben wir wirklich alle noch sehr viel Potenzial. Und wie kommt man jetzt dahin? Wie funktioniert das? Jesus hat ja nun wirklich, wenn man sich die Jünger anschaut, er hat sich Fischer berufen, er hat sich einen Zolleinnehmer berufen, das waren sein Kernteam, seine 12 Leute da. Das waren jetzt nicht die, die ich gewählt hätte, wenn ich eine Weltreligion starten wollte. Und mindestens genauso erstaunlicher ist, Jesus hat ja wirklich eine ganze Menge Wunder getan. Also wirklich jede Menge. Menschen sind da gesund geworden. So, und umso erstaunlicher ist, seinen Jüngern hat er gerade an den Stellen, wo die sich unreif verhalten haben, wo die gestritten haben, wo die ihre Zweifel hatten oder ihren Unglauben hatten, da hat Jesus nicht mal eben die Hände aufgelegt und hat das mal eben weggebetet. Das hat er eben gerade nicht getan. So, er hat so viel Wunder getan, er hat unfassbar. Es wäre jetzt vielleicht auch so aus, gerade so aus deutscher Perspektive, eine Möglichkeit gewesen zu folgendes: Ihr holt erstmal ein paar Schulabschlüsse nach, dann macht ihr ein schönes Theologiestudium und jetzt genau aufpassen, in genau acht Jahren um 8 Uhr treffen wir uns hier wieder und dann machen wir weiter. Na, weil das mit den Schulabschlüssen und dem Theologiestudium, das wird ja ein bisschen dauern. So, hat Jesus ganz offensichtlich auch nicht gemacht. So, ja, was die Jünger als Job hatten, sie mussten mit Jesus gehen, sie mussten mit ihm sein Leben teilen und quasi immer dranbleiben. Und ich glaube, so ganz einfach war das nicht immer, zumindest. Denn das ging ja bei Jesus und seinem Dienst, das ging wirklich dramatisch nach oben und auch dramatisch wieder runter. Jesus hatte ja zum Teil Tausende bis Zehntausende Nachfolger. Also wenn wir daran denken, es gab eine Speisung der 5000, gezählt wurden nur Männer, genau. Ich habe mir überlegt, ob ich sage, es war die Speisung der 5000 Männer, aber das ist ja völlig falsch. Es waren natürlich Frauen und Kinder auch dabei. Also ja, und wenn man erstmal vor über 10.000 Leuten so ein Speisungswunder gebracht hat, dann waren schon richtig viele Leute bei Jesus. So, und dann waren die aber auch nach relativ kurzer Zeit wieder komplett alle weg. Dann waren es nur noch 12. Oder vielleicht auch ein paar mehr, aber die Tausende waren, da hat Jesus mal ein paar scharfe Worte gesprochen und dann waren die alle wieder weg. Das war schon, es war wirklich ein riesiges Rauf und Runter. So, und was wir jetzt hier sehen, also durch Handauflegung geht es nicht. Schulabschlüsse waren Jesus auch nicht so wichtig. So, die Frucht wächst. Das können wir aus unserem Text lesen. Die Frucht wächst in der Verbindung mit dem Weinstock. Das ist das, worauf es ankommt. Ja, der Weinstock ist der Lieferant von allen Nährstoffen und die Rebe ist der Träger der Frucht. Das heißt, wir müssen an ihm dranbleiben. Und das ist natürlich ein Prozess und natürlich braucht das Zeit. Das Gute ist, unser Gott ist ein zeitloser Gott, erstmal von sich aus. Tatsächlich in der Pädagogik gibt es auch so einen schönen Satz, ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man täglich daran zieht. Ja, also ja, Wachstum findet nicht dadurch statt, dass Jesus nun ständig an den Früchten oder an den Trauben da zieht und macht und tut, sondern ja, es geht darum, dass die passenden Wachstumsvoraussetzungen da sind. So, und die gibt er uns. Es ist unsere Aufgabe, an ihm dran zu bleiben. So, wie wir das in den Versen 4 und 5 lesen können. Ja, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also nochmal die Frucht. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, und wie mache ich das denn jetzt ganz praktisch? Wie bleib ich denn in Jesus? Und gut, auf dem Weg auf für eine Antwort ist mir auch klar, das sind jetzt nur ein paar Punkte. Und jetzt laufe ich natürlich in das eigene Risiko rein. Je mehr Punkte ich jetzt bringe, desto größer das Risiko, dass ihr die wieder vergesst. Also ist natürlich jetzt so ein bisschen Spagat. Wie macht man es jetzt richtig? Ich kann euch im Grunde genommen nur eins empfehlen, ja. Zupacken bei einem oder maximal zwei Sachen, die ich euch jetzt erzähle. Und daran wirklich festhalten und den Rest fallen lassen. Es ist dann einfach so. Besser zwei Sachen. Ja, bewahren. Was ich tatsächlich jetzt erst in einem Vineyard-Podcast sehr vor kurzem gehört habe und was ich sehr täglich morgens sich für Jesus zu entscheiden und quasi täglich eine Bekehrung durchzuführen. Will heißen, betet für sich selbst, Jesus, ich gebe dir diesen Tag, ich vertraue dir diesen Tag an, führe mich und entscheide, ja, was ich tun soll. Und das fand ich schon mal total schön. Ja, ich bin ja nun auch schon relativ lange Christ und denke, ah, das hast du doch alles schon vor Jahrzehnten hinter dir. Nee, ist es eine gute Entscheidung zu sagen, Jesus, ich gebe dir heute diesen Tag. Und richtig ist auch, es ist unsere Aufgabe, Jesus zu folgen. Es geht nicht darum, in unserem Leben unseren Träumen zu folgen, sondern es geht darum, Jesus zu folgen. Es geht nicht darum, das meiste und das allerbeste aus unserem Leben rauszuholen, sondern wir sind von ihm berufen, tatsächlich unser Leben ihm hinzugeben. Ja, ein weiterer Punkt, ich meine, das kenne ich mindestens von Martin Bühlmann, also sprich, erst die Bibel lesen, dann frühstücken. Ob man das wirklich so, ob das hier für jeden das Richtige ist, das sei wirklich mal sehr dahingestellt, aber Bibel lesen ist natürlich eine definitiv gute Sache, egal was für eine Brille wir aufhaben. Es ist immer lohnenswert, in der Bibel zu lesen und das auch regelmäßig zu tun. Da möchte ich noch dran setzen, in der Vergangenheit, damals, als sie dann geschrieben wurde, war das ja alles andere als selbstverständlich, dass man eine Bibel zu Hause hat. Also es ist gut, die Bibel auch zu Hause zu lesen, auf jeden Fall. Aber in der Vergangenheit war es eigentlich eher üblich, die Bibel in Gemeinschaft zu lesen. Deswegen, es ist gut, sich mit anderen Christen auch zu treffen, zum Gottesdienst oder zu anderen Kleingruppentreffen, wie auch immer sie heißen, mögen, ja, und wie auch immer, wie sie die gestrickt sind, aber Glauben gemeinsam zu teilen, ist immer wichtig. Noch ein Punkt. Vielleicht ist das sogar, wie hießen sie nochmal, die evangelischen, aus dem Kloster, das sogenannte Tageszeitengebet. Das heißt, das sind feste Zeiten, wo Mönche oder Nonnen im Kloster innehalten und einfach erstmal eine gewisse Zeit beten. So, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ja, wir sollen ja jetzt nicht alle ins Kloster gehen. Dazu hat uns Gott bestimmt nicht berufen. Aber es ist gut, sich im Laufe des Tages daran zu erinnern, Gott ist wirklich da. Er ist gegenwärtig. Er ist mir näher als der Sauerstoff, den wir einatmen. Ja, oder die Luft, die wir einatmen. Er ist wirklich da. Und ja, natürlich, je voller dein Alltag ist, je mehr Kinder man vielleicht im jungen Alter hat, dann kann es sein, dass man da bestenfalls auf dem Klo noch für Zeit hat. Das kann schon sein. Ja, aber es ist gut, sich im Laufe des Tages mehr als einmal dran zu erinnern. Gott, was mache ich hier eigentlich? Oder ja, bist du da? Willst du mir was? Als weiteren Punkt auch sehr, sehr hilfreich finde, ist, Jesus in meine Gefühle mitzunehmen. Das klappt natürlich auch nicht immer, ja, aber es ist so, aus meiner Sicht ist es so wertvoll, gerade Jesus in die Gefühle mitzunehmen, über die wir hier eigentlich am liebsten gar nicht sprechen. Ja, also das, was wir uns unangenehm ist, was für uns schwierig ist, Angst, Wut, Scham, Schmerz, ja, Jesus, ja, möchte da hineingenommen werden. Er möchte gar nicht, dass wir das alles selbst erledigen und wenn wir dann alles geregelt haben, dass wir dann hier als die Superchristen auflaufen und auf der Bühne oder auch nicht auf der Bühne stehen. Darum geht's Jesus gar nicht. Er möchte ja das Leben mit uns teilen. Er möchte genau in diese Situation reinkommen. So, das ist ihm, glaube ich, sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir Gefühle dürfen gefühlt werden. Ja, es ist gar nicht so sehr unsere Aufgabe, gegen Gefühle anzukämpfen. Denn Betzeiten, dann komme ich nämlich über meine Gefühle manchmal auch an tiefere Gedanken ran. Ja, und das sind manchmal Gedanken, die sind sogar relativ simpel. Ja, nämlich, bin ich wirklich angenommen? Ja, bin ich gut genug? So, und wenn ich das auf eine bestimmte Situation anwenden kann, wo ich mir gar nicht so ganz sicher bin, stimmt das alles? Ja, ist das alles so? Ja, werde ich beachtet? Werde ich gesehen? Und ich dann Jesus höre, wie er sagt, ja, ich kümmere mich, ich bin da, ich sehe dich, ich nehme dich an, dann tut das einfach unheimlich gut. Es ist sehr, sehr erfüllend. So, und natürlich gibt es auch unterwegs manchmal Korrektur. Beispiel, was mir da eingefallen ist, als ich das letzte Mal nach langer Zeit wieder ein Auto gesucht habe, das ich kaufen wollte. Ja, also was meint ihr, was man da auf Internetseiten alles gucken kann? Ja, und wie viel Ausstattungsmerkmale und wie viel Preise und was man da alles vergleichen kann? Also vor 20 Jahren, da hat man sich noch irgendeine Zeitung gekauft und hat die ganzen Anzeigen runtergelesen und dann war es das. Aber heutzutage im Internet, da ist es unfassbar, was man da alles schauen kann und wie viel Zeit man damit verbringen kann, das optimale, perfekte Auto zum möglichst noch günstigsten Preis zu kriegen. Und irgendwann musste ich dann halt auch mal damit Schluss machen und sagen, okay, gut, Jesus, ich und mein Perfektionismus müssen ja mal irgendwie, wir beide, Jesus und ich, wir müssen da mal auf einen Nenner kommen. Ja, und der erste Punkt ist, Jesus, ich lebe nicht von meinem Auto. Ja, ich lebe nicht davon, das bestmögliche Auto zum günstigsten Preis gekauft zu haben. So, und als ich an dem Punkt war und sagen konnte, okay, Jesus, ich gebe dir das jetzt erstmal wieder zurück und lass uns doch mal gemeinsam zu Potte kommen und auch mal eine Entscheidung treffen. So, und dann ging die ganze Sache immer so, wir brauchen Korrektur. Es ist zwar gut und richtig, mit einer weisen Theologie zu starten, sein Leben ganz und gar Jesus zu geben, das ist eine super Sache, ja, aber zwischendrin, wir brauchen es immer wieder, dass Jesus uns auf den richtigen Weg bringt oder den Weg ein wenig korrigiert, den wir gehen. Und ein weiterer Punkt, der auch viel leichter gepredigt ist, als gelebt ist, ist, dass Gott zu vertrauen, auch wenn Sachen nicht gut laufen im Leben. Also Gott handelt tatsächlich immer, ja, auch in den Phasen, wo wir denken, wo ist Gott eigentlich? Warum tut sich hier eigentlich nichts? Warum ist einfach so viel Wüste um mich herum? Ja, sollte es nicht ein gutes Leben sein mit dir, Jesus? Es ist alles so trocken. Es ist Nacht um mich herum. Ich sehe nichts. Ja, so, warum habe ich gebetet und meine Gebete sind schwieriger passiert und ich komme aus der Nummer nicht mehr raus? Gott lässt sich genauso im Leid finden. Er ist da genauso. Wir sehen das manchmal nicht, aber es ist möglich, im Leid Schätze zu heben. Es ist, wie gesagt, leichter gepredigt als tatsächlich gelebt, aber es ist so. Manchmal stellt Gott uns Sachen in den Weg und führt uns auf scheinbare Umwege, um dann doch an einem ganz anderen Ziel rauszukommen. Und es ist da wichtig, dran zu bleiben, Gott weiter zu vertrauen, auch wenn wir da erstmal nichts so richtig sehen können. Einen sehr schönen Punkt habe ich eigentlich noch für das Tagesende. Ich finde es gut, mit Jesus den Tag, den ich erlebt habe, nochmal anzuschauen. Ja, und dort auch zu sehen, okay, wo muss ich vielleicht um Vergebung bitten? Vielleicht muss ich auch woanders. Es schlägt sich auch im Vater Unser wieder. Gott möchte nicht, dass wir an unserem Groll festhalten. Auch das wieder, manchmal, je nachdem, was passiert ist, viel leichter gepredigt als getan. Wir dürfen auch Gott ja wirklich alles hinwerfen, was wir an Schmerz erlebt haben und auch an Ungerechtigkeit erlebt haben. Aber es ist gut, Gott hinzulegen und ihm das hinzugeben, wo man auch einem selber Unrecht geschehen ist. Aber für mich ist es viel, viel häufiger, das einfach den Tag anzugucken und zu sehen, es durfte alles sein. Jesus verurteilt mich nicht, ja, sondern es durfte tatsächlich sein. Ich darf den Tag Jesus, so wie er gelaufen ist, zurückgeben. So, und einer kleinen Zusammenfassung. So, es geht nicht vorrangig dauerhaft mit Jesus bleiben und es nicht so machen wie die 10.000, die da mal eben da waren, haben ihr Wunder erlebt und zack, waren sie wieder weg. Ja, an Jesus dranbleiben heißt auch, dass wir uns Zeit nehmen. Und das ist in unserer Zeit oder in unserer Welt, wo es immer noch mehr Möglichkeiten gibt, immer noch mehr Angebote, was man Tolles erleben könnte, gar nicht so einfach. So, die Welt hat wirklich viele Angebote. Das ist schon so. Und es ist auch ein Statement gegenüber Jesus zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Und wenn wir darin Jesus erlebt haben, ja, wenn wir seine Zuwendung erlebt haben, wenn wir seine Gegenwart erlebt haben, dann ist es auch wirklich gut, praktisch tätig zu werden. Keine Frage. Das ist gut. Zum Abschluss ist mir eingefallen die Frage, was würdet ihr denn machen, wenn ihr wüsstet, die Welt geht in einer Stunde unter? Wir haben noch eine Stunde. So, was machen wir dann? Na, die einen gehen vielleicht nach draußen und sagen, ich muss noch so vielen Leuten wie möglich von Jesus erzählen. So, die nächsten sagen, nee, ganz anders. Ich muss beten, ich muss Buße tun, ich muss mein Herz reinigen, denn in einer Stunde gehe ich Jesus entgegen. Da muss ich gut vorbereitet sein. Ja, die Leuchter, ja, es gibt das Gleichnis von diesen Leuchtern. Das will ich jetzt nicht ausbreiten. So, das wäre auch eine Variante oder die Heidi-Variante. Ja, wir machen erstmal Worship. Wir gehen erstmal in die Gegenwart Gottes und schauen dann da heraus, wie es weitergeht. Ja, was wir dann empfinden, was dann das Richtige ist. So, und genau deswegen ist das jetzt auch genau der Punkt. Wir machen jetzt mit Worship weiter. Es ist am besten, glaube ich, ihr steht auf. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Wer steht, kann Gott noch viel besser anbeten als im Sitzen.